Gut, wir sind im ersten Kapitel von Jeremiah. Wir haben letztes Mal geklärt, dass wir das deshalb machen, weil er es diese Woche auf der Reise ist. Und wir haben uns letztes Mal den ganz, ganz Anfang des Textes angeschaut, wo Jeremiah vom lieben Gott die Aufgabe bekommt, überhaupt als Prophet aufzutreten. Und wir haben die allerersten Sätze des Buches angeschaut. Und heute wollen wir ein bisschen hineinschauen in diese Prophezeiung, die wir schon mal so grob durchgelesen haben, die er dann gleich einmal bekommt, wo es heißt, ab dem Vers Nummer 4, nein, Entschuldigung, nicht ab dem Vers Nummer 4, sondern ab dem Vers Nummer 7, Vayomer Hashem Elai, nein, auch nicht, Altomar, Nara noch gekehrt. Das ist noch das Argument gewesen, dass Jeremiah gesagt hat, er ist ein Bursche. Und Gott sagt, nein, das ist keine Ausrede. Und es ist dann der Vers Nummer 11, Entschuldigung. Der Vers Nummer 11, erstes Kapitel Jeremiah, Vers Nummer 11, wo es so wirklich mit dem losgeht, was Jeremiah jetzt zu sagen hat. Und Gott fragt also den Jeremiah, was siehst du? Und der Jeremiah sagt, einen Stock von Mandel sehe ich. Makel shaket ani roe. Vayomer Hashem elai hetafta lirot. Und Gott sagt, du hast gut gesehen. Ki shuket ani al devari la asoto. Denn ich bin eifrig, wir haben letztes Mal gesagt, er hat es eilig, aber sagen wir vielleicht mal eifrig bin ich, über die Sache sie zu tun. Und dann kommt gleich eine zweite Prophezeiung, die mit der ersten anscheinend ein bisschen zusammenhängt, weil es recht symmetrisch ist und der Text ganz ähnlich aufgebaut ist. Vahid war Hashem Elai Shenit, das Wort Gottes kam zu mir ein zweites Mal im Ohr. Ma'ataroe, was siehst du? Wird fragt wieder der liebe Gott in Jeremiahu. War Omar, und Jeremiahu sagt, ich habe gesagt, Sir Nafuach Aniroe, einen, ich sage mal, brodelnden Kochtopf. Wir können über das Wort Nafuach noch sprechen. Sehe ich, Ufanav mit Pnezafonna. Und seine Öffnung ist vom Norden her. Vayomer Hashem Elai, sagte Gott zu mir, mit Zafon, Tiftachara A, vom Norden her wird sich eröffnen das Böse, Al Kol Yosheha Arz, über alle Ansässigen des Landes. Dann geht es noch weiter, dass Gott sagt, und ich rufe zusammen alle, alle Königsfamilien, Mishpechot Mamlechot, wir haben gesagt, das sind die Verbündeten Babylons des Nordens, und die werden alle kommen, und ein jeder wird seinen Thron vor Jerusalem errichten, das meint Jerusalem belagern, und ich, nämlich Gott, wird sein Gericht halten über all das Schlechte und so fort. Und Gott verspricht dann noch dem Jeremiah, dass er von Gott Schutz haben wird und Gott wird ihm machen wie eine Festung und eine Säule von Eisen und so weiter, sodass ihm die, die das nicht gerne hören wollen, ihm dann nichts antun können. Das war das erste Kapitel von Jeremiah. Wir haben dann schon gesehen, die Haftara hatte den Anfang des zweiten Kapitels hinzugefügt, um nicht auf einer dermaßen unfreundlichen Note zu enden. Wir wollen uns jetzt diese zwei Bilder anschauen. Den Shaket, den Mandelstab, und Makel Shaket, den Mandelstab, und den Kochtopf. Und ich habe, weil wir immer verschiedene Kommentare anschauen wollen, habe ich beschlossen, wir schauen heute in die berühmten Gilionot von Nechama Lebowitz. Ich glaube, Nechama Lebowitz ist ja einigermaßen bekannt. Jetzt mache ich mal ein bisschen eine Fragerunde. Wer war sie denn? Warum ist sie denn? Wofür ist sie so bekannt? Wer war sie denn?
Weiß ich nicht. Bekannt immer wieder, aber...
Wird immer wieder genannt.
Ja, und letzten Endes...
Große Tora-Lehrerin, auch in einer Zeit, wo da noch nicht so viele Frauen auf dem Feld waren. Sie ist ursprünglich aus deutschen Verhältnissen, also eigentlich ist sie in Riga geboren, aber die Familie übersiedelte dann nach Berlin, und die meiste Zeit ihrer Jugend ist sie also in Deutschland aufgewachsen, hat auch ihr Doktorat an einer deutschen Universität, nämlich in Marburg, geschrieben. Und diese Familie ist dann also noch rechtzeitig 1930 in das damalige British Palestine.
Oh, direkt, das ist schön.
Sie hat dann angefangen zu unterrichten an einem so zionistisch-religiösen Lehrerseminar und ist dann einfach berühmt geworden, weil sie als Lehrerin so gut war, dass ihre Kurse voll waren, auch von Studenten, die sonst gar nicht dort inskribiert waren, wo sie unterrichtet hat. Und berühmt geworden ist sie für diese, was sie genannt hat, Gilionot, eigentlich Blätter, Arbeitsblätter, die sie gemacht hat. Also sie ist natürlich auch so durch ihren Unterricht berühmt geworden. Aber sie hat etwas gemacht, das man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, was das damals geheißen hat, weil das war noch vor dem Internet. Sie hat in Zeiten, wo man mit Fotokopiergeräten so maschinengeschriebene Blätter kopiert hat, hat sie Arbeitsblätter gemacht, wo sie für Leute, die das haben wollten, Fragen zur Parascha der Woche oder zu einem Thema aus irgendeinem biblischen Buch, aber vor allem war es zur Tora, zur Parascha der Woche, Fragen gestellt hat und dann hingewiesen hat darauf, jetzt schau dir diesen Kommentar an und schau dir diesen Kommentar an und dann ihm erklärt hat, dieser Kommentar macht so und dieser Kommentar macht so. Und jetzt überleg dir einmal, was ist der Unterschied zwischen den beiden. Alles so, dass Menschen, die irgendwo im Land Israel waren, also ich glaube nicht, dass es ursprünglich über Medinat Israel hinausgegangen ist, aber Menschen, die irgendwo in Israel in der Wüste waren, vielleicht sogar wirklich buchstäblich ein Soldat in der Armee und solche Leute, die konnten von ihr zugeschickt bekommen, diese Arbeitsblätter. Ich glaube, ich habe das so verstanden, dass diese Leute irgendwelche frankierten Kuverts geschickt haben und sie hat dann diese Arbeitsblätter in der Welt verteilt. Und das muss man sich vorstellen in einer Zeit, wo es also noch kein Internet gab. Und diese Arbeitsblätter sind sehr berühmt geworden. Und die Bücher, die von ihr da sind über die Parascha der Woche, das ist auch ursprünglich aus diesen Dingen heraus entstanden, dass sie das dann irgendwann mal systematischer zusammengeschrieben hat zu einem Artikel. Ja, was ich jetzt in der Hand habe, ist aber nicht zur Parascha, weil wir wollten ja eigentlich die Haftara anschauen. Ich habe hier etwas in der Hand, das habe ich einmal vor etlichen Jahren in Israel gekauft. Die Gilionot Le'Iyun Besefer Yirmiyahu. Diese Arbeitsblätter, die sie gemacht hat, zum Buch Yirmiyahu. Das ist also...
Entschuldigung, darf ich fragen, was ist Gilion? Oder
so ein Bogen im Sinn von einem
Blatt Papier. Blatt, ja, aber eben
so ein Folio. So ein Folio ist ein Gilion, ja. Ja, ja.
Danke.
Also Bogen nicht im Sinn von Zeilenbogen, sondern so ein Papierbogen. Das war es wahrscheinlich auch ganz technisch.
Ich muss ja was draufgehen. Ja.
Genau. Und hier habe ich ein Buch, wo ihre Arbeitsblätter, die sie gemacht hat, zu Propheten Jeremiahu zusammengefasst sind. Das ist sehr bemerkenswert, weil es ist ja auch nicht so, dass allzu viele Leute sich die Arbeit machen, den ganzen Jeremiahu zu lernen, geschweige denn ihn dann anderen beizubringen. Also das ist auch beachtenswert insofern, als wir hier sehen, sie hat nicht nur Parascha der Woche gemacht. Jetzt sowohl ihre Arbeitsblätter als auch die Dinge, die sie fertig herausgebracht hat, das ist dann herausgekommen. Es steht ja dort drüben im Regal als Ionin zum Sefer Bereshit, Schmott und so weiter, wo sie zu jeder Parascha einige, ungefähr 4-5, glaube ich, zu jeder Parascha Themen behandelt. Offensichtlich das Werk mehrerer Jahre, das sie gesammelt hat. Und auch in diesen Arbeitsblättern, wie ich sie hier zu Jeremiahu habe, das ist ziemlich der Rohzustand, hat sie laut ihrer eigenen Aussage ja nichts eigenes Neues gebracht. weil sie bringt eine Menge anderer Kommentare. Also sie stellt ein Thema, sie wirft eine Frage auf zu einer Textstelle und dann schauen wir uns jetzt gemeinsam an, was sagt dieser Kommentar, was sagt dieser Kommentar. Nun zum einen zeigt sich bei ihr, dass sie Kommentare bringt, wo manchmal der eine oder andere Leser geschluckt haben wird, weil man von diesem Kommentar noch nie was gelernt hat vorher. Also sie hat eine wahnsinnige Kenntnis gehabt, was das Repertoire betroffen hat. Aber natürlich ist es so, dass wenn man so etwas macht, natürlich legt sie auch ihr eigenes hinein. Welche Fragen wählt sie überhaupt aus und welchen Kommentar wählt sie aus? Also ihre eigene Behauptung, dass sie ja eigentlich keinen besonderen Weg des Unterrichtens hätte, hat sie gesagt, sondern sie unterrichtet ja nur, was die anderen Kommentare sagen. Das war eher ein Ausdruck ihrer Bescheidenheit als ihres tatsächlichen Unterrichts. Sie ist 1997 verstorben, also so lange ist das noch nicht her. Und ich habe jetzt aufgeschlagen das Arbeitsblatt Nummer 3 zum Buch Jeremiahu. Da ist sie mit uns hier, wo wir gerade gewesen sind, im ersten Kapitel von Jeremiahu, die Verse 11 bis 19, die wir gerade angeschaut haben. Und jetzt kommt sie gleich mit etwas, wo ich also beweisen kann, dass sie sehr wohl ihre eigenen Gedanken gebracht hat und nicht einfach nur Kommentare bringt. Und zwar fordert sie uns auf, einen Vergleich zu machen. Jetzt wird es ein bisschen eng, weil wir sollen den Jeremiahu vergleichen mit einer Stelle beim Propheten Amos. Na gut, tun wir das halt. Ich schaue nur gerade, ich habe nicht genug Bücher hergerichtet. Weil der Amos ist nicht so ein Renner. Ihr könnt das hier mal nehmen. Das ist Jeremiahu. Und Aufgabe, Amos suchen. Wo finden wir? Wir haben hier einen Tanach. Wir üben gleich einmal ein bisschen mit Tanach umzugehen. Wo finden wir den Propheten Amos? Wo gehört er dazu?
Der letzte Propheten.
Wenn man mit letzten meint, die chronologisch die letzten, war er das nicht. Aber er steht weiter hinten im Tanach. Das stimmt. Wieso steht er weiter hinten im Tanach? Weil er einer von den sogenannten 12 kleinen Propheten ist. Und die 12 kleinen Propheten sind einfach aus praktischen Gründen im Tanach in einem Kapitel hinter den Großen, die vorher kommen. Und was die Chronologie betrifft, war Amos tatsächlich früher als Jeremiahu. Mhm. Das wird für uns vielleicht auch gleich ein bisschen relevant sein.
Ich muss dumme Fragen stellen. Es geht nur um das Volumen des Erhaltenen, nicht um der tolle Prophet gegenüber
Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Die sogenannten kleinen Propheten sind nur deshalb klein, weil der Text kürzer ist.
Nur das alles. Okay. Mhm.
Und aus ganz einfachen praktischen Gründen sind die dann auch, man muss sich auch vorstellen, in Zeiten, wo man eine Schriftrolle hatte, war es ja auch so, dass eine Papyrusrolle, die man irgendwo gekauft hat, hat auch eine gewisse Größe gehabt. Und da ging halt schön eine gewisse Textmenge in eine Rolle hinein. So wie es natürlich heutzutage auch ist, dass gewisse Texte in einen Band hineingehen. Und die 12 kleinen Propheten sind in einem Band und haben miteinander, die Treasar, die 12 kleinen Propheten sind in einem Band und haben miteinander und untereinander zum Teil überhaupt nichts zu tun. Eventuell schon zufällig, wir haben den Sechariah kennengelernt, der gemeinsam mit Haggai gewirkt hat. Aber da sind Propheten aus verschiedenen Zeiten drinnen, die zu verschiedenen Zeiten gelebt haben, die einander nie im Leben gesehen haben, weil sich das gar nicht ausgeht. Und der Prophet Amos ist ein bisschen früher als Jeremiahu. Also, den sollen wir jetzt anschauen. Da gibt es ein 7. Kapitel im Propheten Amos. Probiert einmal das zu finden. Amos, 7. Kapitel. Und wir schauen uns dann an die Verse 1, 2, 4, 5, 7, 8. 7. Kapitel Prophet Amos. Da bin ich noch ganz kurz.
Ich muss dich dabei alleine lassen. Das ist erfolgversprechender.
Auf Englisch?
Schaue ich dann gerne,
es
aber
geht uns jetzt
ich
nicht,
hier den Text nicht weg. Das wäre interessant, aber
es geht uns jetzt nicht genau darum, was insgesamt der Inhalt beim Propheten Amos ist. Das interessiert uns jetzt relativ wenig. Aber wir sehen ungefähr, worum geht's. Da gibt es auch eine Prophezeiung, dass unschöne Dinge kommen sollen. Also das ist offensichtlich der gemeinsame Nenner, wieso die Nechama Leibowitz auf die Idee gekommen ist, zu sagen, schaut euch mal das an im Vergleich, das muss ja dann noch irgendetwas Gemeinsames haben. Es geht hier auch darum, dass irgendwelche unschönen Dinge angekündigt werden. Und jetzt schauen wir mal im Vers Aleph von 7. Kapitel von Amos. Kohareni und so weiter, Gott hat mir gezeigt, Behine Yotzer Gova Bichilat Alot Halakesh, Behine Lekesh Achar Giseha Melech. Ihr habt eine Übersetzung, wovon handelt das? Was wird da Nettes gesagt?
Was Lokusts sind, weiß ich nicht.
Heuschrecken. Eine Heuschreckenplage wird angekündigt. Ja. Mhm. Eine Heuschreckenplage wird angekündigt. Und die ist dabei, das ganze Land aufzufressen. Mhm. Und was passiert aber dann im zweiten Satz? Also zunächst einmal, die fressen das ganze Land auf. Mhm. Und in der Mitte vom zweiten Satz sagt dann der Amos: Slachna, mia kum ya akov kikatonhu. Der Amos sagt, um Gottes Willen, lieber Gott, das kannst du nicht machen, verzeih, nämlich deinem Volk, was es Blödsinn macht, weil wie kann Jakob sich da noch erheben, denn er ist klein. Also der Prophet hat Angst, das ist zu viel, mhm, und das überlebt das jüdische Volk nicht und vielleicht könnte man das doch irgendwie verzeihen. Naja, und das lässt sich dann tatsächlich machen. Das schauen wir noch ein Stück weiter. Es kommt dann in Vers 4, kommt, dass ein Feuer angekündigt wird, das auch alles auffrisst. Und er sagt wieder, Hadal na miya kum ya akov ki katonhu. Und dann kommt wieder Nicham Hashem, Gott hat sein Wort zurückgenommen, also Gam hi loti, auch das wird nicht passieren. Also wir haben hier die Situation, die ganz anders ist bei Jeremiahu, dass Gott bereit ist, etwas zurückzunehmen. Mhm. Jetzt schauen wir noch ein Stück weiter beim Amos. 7,7. Siebtes Kapitel im Propheten Amos, Vers Nummer 7. Kohirani vehine Adonai nitzav al chomat anach uveyado anach. Da sieht er jetzt Gott stehend, was immer das heißen mag, über einer Mauer, die mit einem Lot ausgelotet ist, ausgemessen ist, und in seiner Hand ist ein Lot zu messen. Mhm. Vayomer Hashem Elai, ma ata roe Amos. Und Gott sagt zu mir, nämlich zum Propheten Amos, ma ata roe Amos, was siehst du, Amos? Hoppala, das kommt uns jetzt bekannt vor. Das hatten wir bei Jeremiah, hat auch Gott gefragt, was siehst du hier? Vayomer Anach, und er sieht, ich habe ein Lot gesehen. Und Gott sagt, hineni sam Anach bekeref ami Israel lo osif od Avorlo. Er wird jetzt ein Lot, also etwas, das eine Messung, ein Messgerät ist, in Israel hinein geben, denn ab sofort wird nichts mehr verziehen, jetzt wird es nicht mehr durchgehen. Mhm. Jo. Jetzt kann man sich fragen, und das ist die Aufgabe, die wir bekommen haben in dem Arbeitsplatz von der Nechama Lebowitz. Was ist der Unterschied? Wir haben bei Jeremiahu zweimal, und es gibt noch eine dritte Stelle bei Jeremiahu, wo Gott den Jeremiahu fragt, was siehst du? Mhm. Und er antwortet, und es passt. Und hier haben wir es bei Amos auch einmal gehabt, und vorher hatten wir zwei Stellen, da war das nicht. Was war der Unterschied?
Es geht um Israel und nicht um die Person.
Nein, gar nicht, nein, gar nicht, gar nicht. Ich glaube, der Unterschied, also beim Propheten Amos geht es mehr um das Nordreich Israels und bei Jeremiahu geht es um Juda, aber das ist die Szene an sich ist dasselbe. Ja. Ich glaube, der springende Punkt, auf den sie hinaus will, ist, dass beim Propheten Amos es diese zwei Visionen gibt, wo Gott sagt, na gut, okay, ich habe dein Gebet erhört, ich kann das jetzt wieder zurücknehmen, wir machen das doch nicht. Mhm. Während die Visionen, wo Gott dem Propheten sagt, was hast du gesehen? Und der Prophet sagt, was er gesehen hat. Und Gott sagt, ja, das ist es. Das hat etwas Fixes. Das wird nicht zurückgenommen. Also das ist das, was wir hier jetzt vor allem von unserem Jakob-Kapitel lernen. Das steht. Das wird nicht zurückgenommen. Und das zeigt sich hier möglicherweise in diesem Setting, dass Gott den Propheten fragt, was siehst du? Und der Prophet sagt, was er sieht. Dann ist das einfach zu deutlich schon da. Das kann man nicht mehr wegverhandeln. Während wenn es der Prophet gesehen hat und es hat noch niemand ausgesprochen, dann kann man noch sagen, ja, okay, verhandeln wir mal. Jetzt habe ich eine zusätzliche Frage, die hier nicht vorkommt. Wieso werden dann beim Propheten Amos diese Visionen eigentlich gebracht, wenn Gott sagt, na gut, das machen wir doch nicht, du hast recht, das ist zu scharf. Wieso wird es denn überhaupt gebracht? Das ist jetzt meine bescheidene Idee.
Ja, vielleicht schon, um so zu sagen, okay, es brodelt irgendwie, es reicht eigentlich. Okay, ich nehme es zurück, aber du siehst, okay, jetzt ja, ist so dieser Mess.
Eigentlich sollte Block das da passieren, so. Genau. Eigentlich sollte das passieren, so würde ich es lesen, ja. Dass Gott das dem Amos mitteilt, damit er weiß, und Amos soll ja das dann auch bekannt machen, die Propheten haben ja immer zu erzählen gehabt, was sie gesehen haben. Das ist eigentlich das, was uns zustünde. Mhm. Aber Gott ist bereit, noch ein kleines Stück runterzunehmen. Ja. Also das war dieser Jeremiah-Amos-Vergleich, auf den uns die Nechama Leibowitz gebracht hat, den ich sonst nirgends gesehen habe und nirgends gefunden habe. Also ihre Behauptung, dass sie nie was Eigenes bringt, habe ich hiermit behauptet zu widerlegen. Jetzt gibt es aber beim Jeremiah-Ho, um den es ja eigentlich geht, noch etwas Besonderes. Also eine Stelle, die irgendwie auffällt. Nämlich in der ersten Vision, in der mit dem Stab. Da fragt Gott den Jeremiahu, was hast du gesehen? Und der Jeremiahu sagt, Makel Shaked, einen Stab von Mandel sehe ich. Und dann sagt Gott, Hetafta Lirot, gut hast du gesehen. Kishoket, Ani, Aldebarai und so weiter, denn ich werde eifrig sein, das auch bald zu tun. Nichts dagegen einzuwenden, ich kann natürlich auch mal so nach dem ganz einfachen Wortsinn sagen, okay, das ist die erste Prophezeiung, die Jeremiah bekommt, nämlich, und da ist es vielleicht irgendwie gut, so eine Art von Probe zu machen, hat der Prophet richtig verstanden, was Gott ihm gesagt hat, und das war gut. Es ist aber trotzdem so, dass das auffällt, weil, und das sagt die Nechama Leibowitz, ich hätte selbst nicht nachgezählt, sie sagt, man findet diese Phrase in diesem Zusammenhang, dass Gott zum Propheten sagt, du hast das gut gesehen, sonst in den Prophetenbüchern nicht. Also es ist nicht so, dass wir bei jedem Propheten, der das erste Mal antritt, sozusagen eine Aufnahmeprüfung hätten, wo Gott sagt, na schau einmal, und ja, hast du gut gemacht, ab sofort bist du im Dienst. Das ist es nicht, weil bei allen anderen haben wir das nicht. Weist sie uns hin auf den Radak. Übrigens, wir haben noch einen Text.
Ah, spät gekommen.
Ja,
Entschuldigung, wirklich nochmal. Dankeschön.
Das war dieses Hetafta Lirot, war im Vers Nummer 12. Erstes Kapitel Jeremiah, Vers Nummer 12. Mhm. Bringt uns die Nechama Leibowitz den Radak. Den kennen wir schon, den haben wir schon ein bisschen kennengelernt, den Radak, Rav David Kimchi. Und der hat hier eine Erklärung, dem ist das auch aufgefallen, dass dieses Hetafta Lirot ein bisschen heraussticht. Und er bringt eine ziemlich technische Erklärung, nämlich, es scheint, sagt der Radak, dass dieser Stab ohne Blätter und ohne Blüten war. Und da musste er genauer überlegen, was für ein Holz das jetzt ist. Und er hat erkannt, dass es von einem Etz-Shaket ist, von einem Mandelbaum. Und darum hat Hashem gesagt, super, das hast du jetzt aber sehr gut gesehen. Weil hätte dieser Stab Blätter und Blüten gehabt, mehr, dann wäre das ja keine Kunst. Was fragt er da herum? Was sagt er da? Hast du gut gesehen? Die Leute wussten, wie Mandelbäume ausschauen. Das ist eine sehr, sehr technische Erklärung. Man kann sich überlegen, ob uns nicht vielleicht noch eine andere Erklärung über den Weg läuft, die da vielleicht ein bisschen spannender ist. Wir können ja auch den Malbim anschauen. Das haben wir letztes Mal schon gemacht, dass wir gedacht haben, Radak und Malbim sind irgendwie ein nettes Paar, wenn wir einfach mal zwei verschiedene Kommentare anschauen. Und so finden wir jetzt, wenn wir einfach unser Arbeitsblatt von der Nechama Lebowitz durcharbeiten, als nächstes den Malbim. Der Malbim bringt auch etwas, das sie hier nicht erwähnt, was aber vielleicht auch von Interesse ist. Dem Malbim fällt auch auf, Makel, ein Stab, ist nicht dasselbe Wort wie Mate, das auch Stab heißen könnte. Makel ist eher so ein Stock und Mate ein Stab. Und er überlegt, was ist der Unterschied. Und er sagt, Mate als Stab ist ein Begriff, der auch etwas Majestätisches bezeichnen könnte. Zum Beispiel Mate wie ein Zepter. Während Makel ist ein Stock, mit dem man irgendwo hinhaut oder so, oder irgendein Stück Holz, das halt herumliegt, das ist ein Makel. Wie kommt jetzt aber da mal überhaupt auf die Idee, dass man Makel sagen könnte? Das ist jetzt meine Quizfrage, die habe ich jetzt hier eingefügt für die ganz Superen.
Na, mit dem Aufstand von Koch oder so war ja irgendwie auch so, dass das Aarons Stab dann geblüht hat.
Und super, wow, genau das habe ich gedacht. Also der Malcolm schreibt das gar nicht so, aber wenn man sich fragt, wieso bringt er das überhaupt, dass hier nicht Mate steht, ja warum sollte Mate stehen, ja? Wir haben ja im Chumash die berühmte Geschichte mit Aaron, wo nach dem Zusammenbruch der Revolte von Korach, die Leute ein bisschen verunsichert sind, wer jetzt wirklich die richtige Führung ist. Und so Korach war es offensichtlich nicht, aber das allein reicht noch nicht. Und man diese Lotterie macht, wenn ich so sagen darf, wo jeder Stamm der Stämme Israels einen Stab bringt. Und der Stab von Aaron ist dann der mit den Mandelblüten. Also ich glaube, es geht ihm auch um diesen Kontrast hier. Mhm. Jetzt, was sie aber vom Malbim bringt, ist auch zum Thema Shoket, wo Gott dann sagt, Gott sagt in der Begründung, ja, du hast gut gesehen, denn ki Shoket ani al devari la asoto, das war am Ende von Vers Nummer 12. Nachdem er gesagt hat, du hast gut gesehen, sagt Gott ki Shoket ani, das ist ja dieses Wortspiel mit Shoket und Shoket. Und wir haben das bisher mal so ein bisschen oberflächlich übersetzt mit, er hat es halt eilig. Das ist nicht unbedingt positiv, also das klingt eher nach gefährlich. Das ist nicht mehr abwendbar. Jetzt haben wir gerade gesagt, wir haben diesen Hinweis, dass es vielleicht nicht mehr abwendbar ist, weil Gott diese Phrase verwendet. Was siehst du? Ja, das ist es. Das ist nicht mehr abwendbar. Und das ist schnell, das klingt ein bisschen bedrohlich. Man kann es aber vielleicht auch anders sehen. Und der Malbim geht darauf ein, was das Wort Shoket heißt. Übrigens habe ich gesagt, der Malbim hat ja zwei Kommentare, einen, wo er mir erklärt und einen, die Ura Milot. Bitte im modernen Ivrit, falls jemand bei mir im Hebräischkurs ist, die Mehrzahl von Mila ist heute wieder Milim, aber das war es im 19. Jahrhundert nicht, wo er das hineingebracht hat. Die Frage, was heißt eigentlich dieses Wort Shoket? Was heißt dieses Wort? Das ist ein Verb, das irgendwas, bitte?
Raschig.
Ja, aber es heißt nicht einfach schnell sein, das wäre Lemaher oder irgend so etwas, sondern es heißt eigentlich so etwas wie bei einer Sache besonders eifrig sein, besonders genau sein, besonders eifrig sein.
Das ist ein Schokadier.
Er sagt, Le'ayenu, Le'habit, Ulishkon, Etzel Eze, Davar, mit größerer Aufmerksamkeit auf eine Sache zu schauen und sie zu beachten. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass jemand etwas schnell macht, wenn er es mit großer Aufmerksamkeit macht, aber es heißt nicht einfach schnell. Und er bringt Bibelstellen, wo diese Wurzel Shakat, das Verb, vorkommt und insbesondere eine aus dem Buch Daniel, wo er dann sagt, ja, und zu diesem Satz in Daniel, der lautet, Vayishkot Hashem al Hara'a, Vayevi'a Alenu. Daniel sagt im Nachhinein, Gott war eifrig, übersetze ich jetzt einmal, Vayishkot, über das Schlechte und hat es über uns gebracht. Das ist im Rückblickend die Erzählung über das Exil. Wir sind rausgeworfen worden aus dem Land, weil... Und dann spricht der Prophet Daniel weiter, Ki Tzadik Hashem Elokeinu, denn Hashem, unser Gott, ist ein Tzadik, ein Gerechter. Und der Malvin sagt jetzt nur ein bisschen kryptisch. Und unsere Gelehrten haben das schon so ausgelegt, dass das heißt, er macht es mit einer besonderen Aufmerksamkeit. Wenn er sagt, unsere Gelehrten haben das ausgelegt, dann stehe ich einmal da und überlege, okay, wo im Talmud kann ich jetzt schauen? Weil der Malvin war der Meinung, ich weiß das. Die Hammer Leibowitz hat mich gerettet, weil in ihrem Gelion steht, dass es immer Sechet Gittin ist. Das ist eine Stelle im Talmud Tratat Gittin, wo zu diesem Satz aus dem Propheten Daniel einer der Gelehrten des Talmud die Frage aufwirft. Naja, was heißt, Gott hat all diese schlimme Sachen über uns gebracht, weil er ein Tzaddik ist. Und jetzt kann ich natürlich Tzaddik einfach als Gerechter übersetzen. Das ist, glaube ich, auch der einfache Wortsinn. Aber hier in dieser Talmudstelle wird Tzaddik verstanden als einer, der wohltätig ist. Und dann ist das ein Widerspruch. So wie ZDK, ja? Mhm. Dann ist das ein Widerspruch. Dann kann ich nicht sagen, Gott hat das Schlechte über uns gebracht, weil er wohltätig ist. Also wo war er da jetzt wohltätig? Und die Auslegung, die der Talmud hier bringt, ist, dass Gott eigentlich ein bisschen nett, trotz allem ein bisschen nett war in dieser Situation zu Israel, zum jüdischen Volk, eigentlich ist das Juda, aber am Israel, zum jüdischen Volk, weil er das so eingeteilt hat, dass das Exil des Königs Zidkiyahu ein bisschen früher gekommen ist, während der König Jechonia, der schon im Exil in Babylon war, noch gelebt hat und dadurch die ganze Geschichte ein bisschen kürzer und schneller gegangen ist. Und da haben wir jetzt also eine Situation, dass diese Schnelligkeit, die mit dem Jackett verbunden ist, vielleicht heißt, dass es auf diese Art ein bisschen milder, ein bisschen weniger schlimm ist und nicht, wie man auf den ersten Blick, wir wahrscheinlich alle gelesen haben, das kommt jetzt ordentlich und gleich und du brauchst gar nicht glauben, du kannst nicht kommen, sondern das kommt schnell, damit es nicht so schlimm wird. Und der Malvin geht hier dann etwas weiter, ein bisschen philosophisch, dass er sagt, wenn etwas Schlechtes über Menschen kommt, dann macht Gott das im Wesentlichen auf zwei Arten. Es gibt die Variante von Hester Panim, dass Gott sich einfach zurückzieht und die Menschen dem Zufall überlässt. Dann passiert einfach das Schlechte, weil es von selbst sozusagen passiert. Also Gott schickt nicht irgendwelche Ereignisse, sondern Gott kümmert sich nicht darum, dass die Menschen gute Ereignisse bekommen. Und das andere ist, dass Gott mit einer Haschgacha, mit einer Vorsehung, wirklich eingreift und schaut, dass irgendetwas Schlimmes passiert. Und hier sei also der zweite Fall angesprochen, weil das eben etwas Positives sein soll. Und da ist der Malvin jetzt bei der Stelle, wo wir gesagt haben, der Radak war ein bisschen technisch. Der Malvin sagt, ja, drum steht der Hetafter, Lirot. Gut hast du gesehen. Dieses Hetafter, du hast gut gesehen, meint, du hast ein bisschen was Gutes auch da gesehen in dem, was du gesehen hast. Was ist das Gute? Das Gute ist, dass Gott sich darum kümmert, dass diese Sache relativ bald passiert, weil, was ist der Vorteil? Was ist der Vorteil, wenn es bald passiert? Dann können die Menschen, die sich ja die ganze Zeit ganz fürchterlich schlecht aufführen, nicht mehr so viel fürchterlich schlecht sein, weil dann ist es schon bald vorbei. Und das heißt, das Maß der Sünden, die Jehuda auf sich geladen hat, ist davon nicht mehr so groß, wie es geworden wäre, hätte man dann noch 2 Jahre länger zugeschaut. Das ist eine interessante Linie, wo der Malvin auf diese Art in diesen furchterregenden Text eine kleine Note von was Tröstlichem reinbringt. Mhm. Dass da eigentlich auch was drinnen ist, wo irgendwo eine Kleinigkeit, was Gutes in dem ganzen Unglück ist, weil Gott also jetzt nicht hundertprozentig alles hochfährt, was da sein könnte, sondern auch eine Kleinigkeit zurücknimmt. Über den Makel versus Matthi haben wir uns schon gesprochen. Ja, Dann haben wir das zweite Bild von dieser Prophezeiung, wo wir gesagt haben, das fällt offensichtlich zusammen, weil es ist zwar da ein Absatz und das fängt insofern Neues an, aber es heißt, Vahid Vah Hashem Elai Shenit, also das sind zwei parallele Visionen gewesen, mit dem Sir Nafuach, mit dem brodelnden Kochtopf. Ein Sir ist ein Kochtopf, darüber gibt es keine Diskussionen. Was heißt eigentlich das Wort Nafuach? Also, wenn man hier, ich glaube, ich bin diesem Vokabel auch das erste Mal begegnet, wie ich das erste Mal vor ziemlich vielen Jahren auf der Uni Jeremiah übersetzt habe. Und es war immer noch ein brodelnder Kochtopf. Aber wenn man jetzt im Wörterbuch nachschaut oder auch wenn man Kommentare befragt, dann heißt es vielleicht nicht einfach blubbern und brodeln zunächst einmal, sondern das Wort Nafur heißt eigentlich aufgeblasen. Ein aufgeblasener Kochtopf. Jetzt ein aufgeblasener Kochtopf bläst sich deshalb auf, weil es drinnen brodelt. Also die Übersetzung ist es nicht falsch. Ja? Aber die Grundbedeutung von dem Wort ist eigentlich, dieser Kochtopf sich irgendwo aufgeblasen. Wir haben gesagt, wir gehen nach dem Arbeitsblatt von Nechama Leibowitz vor. Und jetzt empfiehlt sie uns wieder den Malbim, aber sie empfiehlt uns auch den Ababanel. Da wir gerade den Malbim hatten, schlage ich vor, wir nehmen wieder den Malbim. Der erklärt einmal Nafuach, ja, das ist, weil es gekocht hat in diesem Topf. Also zunächst einmal erklärt er, analysiert er das Bild und dann wird er uns erklären, was das Gleichnis ist. Panav, seine Öffnung, das ist, weil dort, wo das Feuer ist, hebt sich der Topf und das ist gemeint mit seiner Öffnung. Die ist dort, wo das Feuer besonders stark ist. Das ist dort, wo der kochende Topf sich dann erhebt. Und das ist dann so, dass man, wenn man so einen kochenden Topf vor sich hat, und da hebt sich also der Deckel, dann hat man das Gefühl, dass das Wasser, das da drinnen war, entweichen will. Das verdampft ja. Dass daher, weil sie durch das Feuer, durch die Hitze des Feuers, anfangen, das Wasser fängt an sich aufzublasen, zu dampfen. Und das Gleichnis ist also nach seiner Ansicht, Vehanim Jal, Ki Al Yedei, Hamatzor, Vecherf Ha'oyev, Ya'alu Ha'am Min Ha'ir, dass die Bevölkerung der Stadt Jerusalem aufgrund der Belagerung und des Krieges und des Feindes sich von der Stadt versucht haben wegzuheben, nämlich davon zu laufen, und sie haben versucht zu fliehen mit Herrn Mifzar von der Belagerung. Und sie sind aber dann ergriffen worden und eingesammelt worden von den Chaldeern. Das meint Babel. So wie es gesagt wird im Folgenden, im Kapitel Nunbet, im Vers Sayen und Het. Nunbet ist wie viel?
2.
Bet ist 2, nun?
50,
also 52, ja. Kapitel 52, das ist ganz am Schluss des Buches Jeremiah, die Verse 7 und 8. Also der gute Malbim ist der Meinung, wir haben Jeremiah jetzt schon bis zum Schluss gelesen, selbstverständlich, und verweist darauf, dass das ist das, was dann passieren wird. Und darauf bezieht sich diese Prophezeiung, man kann das nachschauen. Am Schluss vom Buch Jeremiah gibt es diese Situation, wo unter der Belagerung Leute versuchen, aus Jerusalem zu fliehen und dann aber von den belagernden Babyloniern verfolgt und eingesammelt werden. Und der Malbim meint, das ist unser Kochtopf, das ist dieses Kochtopfbild. Der Abarbanel. Ich zitiere ihn jetzt so, wie ihn die Nechama Leibowitz gebracht hat. Ich bin bereit, Wetten einzugehen, dass er im Original viel, viel länger ist. Also sie hat sicher Ausschnitte aus ihm gebracht. Inha nefichare ticha. Er sagt, dass neficha, dieses Aufblasen, ist aber kein Kochen. Das ist nicht dasselbe. Es steht nicht kochender Kochtopf, es steht ein aufgeblasener Kochtopf. Sondern diese nechifa, dieses Aufblasen ist, hahitna shvut beruach, dass sich etwas in Ruach, in Wind, also in Gas, in Wind verwandelt. Das meint, das Wasser wird zu Dampf. Vehine kasher usamasi ala esh, wenn der Topf auf das Feuer gegeben wird, kenshehit bashel maher, damit er schnell brennt, ha kothi esh me ezor zikumirim shema bekelim hameviim haavir kdei sheikanes haavir baesh vetitraba haesh vetivar hetef vetivashel hasir miyad vetihi leachila. Und wozu macht man das Ganze? Man macht das, damit das Essen schneller gut durchgekocht wird. Also das Ziel ist, damit das Essen nachher gut gekocht ist. Und dann meint er, Vehine, jetzt geht er wieder darauf ein, was will das bedeuten? Hasir Shera'a Jeremiahu Haya Mashal Yerushalayim. Da ist er mit dem Malbim ganz einig. Der Kochtopf, den Jeremiahu gesehen hat, der ist ein Beispiel für Yerushalayim. Kik Moshe Hasir Ba'avur HaMa'achal Shebo Yasfu Ala Fa'ochlim. So wie der Kochtopf, wo der was mit dem Essen, wo die essen wollen, ordentlich Feuer hinzugefügt haben. Kacha Yasfu Ha'oivim Al Yerushalayim. So kommen also die Feinde über Yerushalayim. Le'echol et Yaakov. Wörtlich, um Jakob aufzuessen, also zu vernichten. Zu verzehren. Also beide gehen auf dieses Kochtopfbild ein. Nicht ganz in derselben Art und Weise, weil der Abba Banel meint, das ist, weil die Feinde uns ordentlich durchkochen wollten. Und der Malbi meint, das zeigt an, dass Leute versucht hätten, aus Jerusalem zu fliehen, wie es belagert war. Das ist also nicht ganz dieselbe Lösung. Beide sind sich völlig einig, dass der Kochtopf das von den Feinden belagerte Jerusalem ist.
Und dass deren Intentionen eindeutig sind. Das heißt, der Dampf abweichend ist, der Dampf ist gleich fliehende Kleid.
Ja, genau, richtig. Entweder ist die Lösung des Gleichnisses, der Dampf heißt, ich will da raus, weil ich halte es nicht mehr aus. Oder die Lösung des Gleichnisses ist, ihr werdet ordentlich durchgekocht. Das sind die beiden. Ich füge jetzt einen Gedanken hinzu, der heute Nachmittag von mir gekommen ist und der sonst nirgends steht. Ich würde diesen Abba Banel ein kleines Stück weiterführen. Der Abba Banel meint, das ist also vergleichbar mit einem Kochtopf, weil es darum geht, dass die Speise, die in dem Kochtopf ist, soll nachher besonders gut sein. Und ich würde sagen, da können wir vielleicht auch eine Andeutung drinnen sehen, dass all die Zores, die gewesen sind, natürlich auch dazu da waren, uns nachher zu einer guten Speise zu kochen. Das heißt, dass wir nachher besser sein sollen als vorher. Wenn wir ordentlich durchgekocht wurden, war das vielleicht nicht angenehm, aber man könnte was daraus lernen und ist nachher vielleicht in einem genießbareren Zustand im übertragenen Sinn als vorher. Und würde ich also hier diesen Gedanken noch ein Stück weiterführen, dass es nicht dabei stehen bleiben muss, dass die Feinde uns alle aufessen wollten. Ich meine, das wollten sie offensichtlich. Aber das, was der liebe Gott wollte, war ja nicht Judäa vernichten, sondern nur ein bisschen Exil. Einfach 70 Jahre mit allem, was das heißt, mit allen Zusammenbrüchen, was das geheißen hat. Damit nachher etwas besser ist als vorher. Das wäre meine Idee dazu. Gut, also jetzt haben wir so ein Arbeitsblatt nach einmal Leibowitz gelernt.
Wann hat sie gelebt?
Ich habe es vorhin.